Redpot Crime, England's mystery crime stories.
And when sent for testing, the filling in the chocolates was found to contain arsenic.
Weißt du, Alex, was in der britischen Gerichtswelt ein Hanging Judge ist oder zumindest war?
Naja, ein Richter, der besonders oft das Todesurteil aussprach, oder?
Genau. Der berühmteste dieser Art war bis 1936 Charles Darling, später sogar zum Baron Darling geadelt. Und mit genau dem hat unser heutiger Mordfall zu tun. Ein geheimnisvolles Verbrechen, das bis zum Schluss viele Rätsel aufgab. Der Fall des sogenannten Killeranwalts Herbert Rose Armstrong.
Na, da gruselt's einem ja jetzt schon.
Die Sache ist auch gruselig und beginnt doch ganz bürgerlich mit einer respektablen Anwaltskarriere in Hay-on-Wye, einem kleinen Ort in Wales, heute übrigens berühmt für sein Bücherfestival. Hier hatte Herbert Rose Armstrong seine Landkanzlei unter dem Namen Cheese and Armstrong. Eigentlich stammte er aus Plymouth, wo er 1869 geboren worden war, später Studium in Cambridge und erste Anwaltstätigkeit in Liverpool.
Also ein für diese Zeit normales bürgerliches Leben, würde ich mal sagen, oder? Gab es denn auch eine Mrs. Armstrong?
Oh ja, Catherine Armstrong, genannt Kitty. Sie hatten 1907 geheiratet und es gab inzwischen 3 Kinder, 2 Mädchen und ein Junge. Betrachten wir uns doch mal, um diesen Mordfall besser zu verstehen, den Alltag der Armstrongs in Hay-on-Wye. Der Historiker Paul Brody hat genau erforscht, wie das Paar damals sein Leben führte.
They lived in a large home called Mayfield, which still stands today.
Sie lebten in einem großen Haus, Mayfield genannt, das es heute noch gibt. Es war ein hübsches Gebäude, umgeben von Blumenbeeten, was mit Herberts Gartenpassion zusammenhing. Er verbrachte viel Zeit damit, den Garten von Löwenzahn zu befreien. Dazu benutzte er eine Mischung aus Arsen und Pflanzenschutzmittel. Mayfield wurde also gut gepflegt. Scheinbar hatten Herbert und Kitty auch eine glückliche Ehe, gesegnet mit 3 Kindern.
And outwardly, Herbert and Kitty had a happy marriage, resulting in 3 children. Meanwhile, he continued to earn a name for himself whilst working at the legal practice.
Herbert hatte sich einen Namen als Anwalt in der Kanzlei gemacht, die ihn hierher geholt hatte. Die Eigentümer, Mr. und Mrs. Cheese, hatten ihn gut aufgenommen. Sie stammten aus der Gegend und besaßen eine ausgezeichnete Reputation. So dauerte es nicht lange, bis die Cheeses ihn in die Gesellschaft eingeführt und mit der Creme de la Creme der Gegend bekannt gemacht hatten. Herbert wurde ein Mitglied der Freimaurer in Hay und sogar Kirchenvorsteher.
Herbert would go on to become a prominent member of the Hay Lodge Freemasons and a church warden.
Na, das klingt doch recht sympathisch. Nach der englischen Provinz, die damals immer wieder in der Literatur gelobt worden war.
Ja, du bist ja ein lebenserfahrener Mensch, Alex. Und deshalb weißt du natürlich, dass du immer hellhörig werden solltest, wenn dir jemand erzählt, dass es in seiner Welt so gar keine Probleme gibt.
Ah, ich verstehe. Also, was war der Haken bei den Armstrongs?
Mrs. Armstrong führte leider ein sehr strenges Regiment, um es mal vorsichtig zu sagen, dem sich auch ihr Mann unterwerfen musste. Sie verbot ihm zu trinken, rauchen durfte er nur selten. Ihr Ton war immer befehlend. Zum Amüsement der Leute zerrte sie Herbert auch gnadenlos von irgendwelchen offiziellen Gesellschaften weg, mit dem Hinweis, heute sei sein Badetag.
Oh Gott, in Bayern sagt man früher zu solchen Frauen richtige Biskuren.
Auch äußerlich macht sich dieses Verhältnis bemerkbar. Catherine ist groß und kräftig, Herbert eher schmal. Im Grunde mag niemand Kitty, auch nicht die Nachbarn. Jeder bedauert den netten Anwalt, der zu Hause immer spuren muss. Doch dann, oh Wunder, hält das Schicksal eine kleine Pause für den gutmütigen Herbert bereit.
Und inwiefern das?
Er wird als Soldat für den Ersten Weltkrieg einberufen und dient in Frankreich. Dort lebt er, so verrückt das in diesen Kriegswirren klingt, richtig auf. Er gönnt sich sogar ein paar Affären. Catherine ist weit weg und er ist zum Major befördert worden. Seine Frau erzählt zu Hause allen, wie sehr sie Herbert vermisst. Zum Glück weiß sie nicht, welche Veränderung in ihrem Mann vorgegangen ist. Er ist nämlich ein echter Draufgänger geworden.
Aber irgendwann war der Krieg ja zu Ende und er musste zurück nach Hai.
Dieser Gedanke hat ihm nicht gefallen. Und so findet Herbert einen Weg, das unabhängige Leben noch ein Weilchen zu genießen. Er reist durch die Welt, allein wohlgemerkt. Zwischendurch gönnt er sich auch in dieser Zeit ein paar Affären. Immer mit jüngeren Frauen. Besonders hat es ihm eine junge Dame in Christchurch, Dorset, angetan. Sie trifft er auch später regelmäßig. Erst nach diesen Reisen kehrt er nach Hay zurück und ist wieder der liebende Familienvater.
Und als Anwalt ist er weiterhin erfolgreich?
Im Wesentlichen schon. Sein einziger beruflicher Konkurrent ist ein gewisser Oswald Martin, der auch immer mal Prozesse gegen ihn gewinnt. Über ihn wird gleich noch zu sprechen sein, denn Rechtsanwalt Martin wird Armstrongs weiteres Leben entscheidend mitbestimmen.
Das klingt ja spannend.
Abwarten. Herberts größte Sorge ist ab 1919 erstmal seine Frau. Catherine beginnt gesundheitlich zu schwächeln. Immer wieder zeigt sie merkwürdige Symptome.
In August 1920, just over a year after Herbert had returned from war, Catherine began to fall ill.
Im August 1920, ein gutes Jahr nach Herberts Rückkehr aus dem Krieg, wurde Catherine krank. In den folgenden Wochen klagte sie über Erbrechen, Fieber, Sehstörungen und Teillähmungen der Hände und Füße. Trotz der Bemühungen ihres Arztes verschlechterte sich der Zustand und man entschied, sie in ein Heim zu bringen. Dort wurde es besser und nach 6 Monaten, am 22. Januar 1921, kehrte sie nach Mayfield zurück. Doch bald litt sie wieder unter denselben Symptomen, sodass sie schwach und schwächer wurde. Am 22. Februar, genau einen Monat nach ihrer Rückkehr, starb Catherine. Als Todesursache wurde eine Gastritis angegeben, während das Hauspersonal auch Herz- und Nierenprobleme beobachtete.
Her cause of death was recorded as gastritis, an inflammation of the stomach, heart disease and kidney failure. Her final words were said to be, I'm not going to die, am I? I
have so ich sterbe doch nicht, soll sie am Ende gefragt haben. Ich habe noch für so viel zu leben, für meinen Mann und die Kinder. Auf ihrer Beerdigung, bei der Herbert relativ heiter gewesen sein soll, waren nur 4 Leute erschienen. Kurz darauf wurde Catherines Testament eröffnet. Es war nur einen Monat vor ihrem Tod aufgesetzt worden. Alles, was sie besaß, vermachte sie ihren Kindern. In den Wochen nach Catherines Tod gab Herbert bereits wieder eine Reihe von Dinnerpartys in seinem Haus. Freunde beobachteten, dass er einen neuen Frieden gefunden hatte, jetzt ohne die stets kontrollierende Ehefrau.
Also jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht. Was war denn nun mit Armstrongs beruflichem Konkurrenten?
Der arbeitete in einer gegenüberliegenden Kanzlei. Als der bisherige Eigentümer in den Ruhestand gehen will, sieht Armstrong eine Möglichkeit, sich mit dem Juniorpartner der Konkurrenz zusammenzutun. Es ist jener Oswald Martin, den ich schon erwähnt habe. Herbert Armstrongs Kooperationsangebot wird jedoch zurückgewiesen, was ihn sehr ärgert. Dennoch ist Frieden zwischen den Konkurrenten. Bis sie in einer Grundstückssache als juristische Konkurrenten vor Gericht stehen und Armstrong den wichtigen Prozess verliert.
Und was heißt das jetzt? Ging es da auch um Geld?
Um viel Geld sogar. Herbert Armstrong wird ein juristischer Fehler vorgeworfen und er schuldet Oswald Martin plötzlich 500 Pfund. Das sind nach heutigem Geld 27.000 Pfund. Das war ein schwerer Schlag. Und ein Gamechanger, wie man heute sagen würde. Denn was dann passierte, lief geradewegs auf eine Katastrophe zu.
It was around this time a box of expensive chocolates was delivered to Martin's home. Despite them having no name or tag from the sender, the chocolates were gratefully received and soon shared at a dinner party. However, it didn't.
Etwa zu dieser Zeit wurde eine Schachtel Schokoladenpralinen in Martins Haus geliefert. Absender unbekannt. Bald darauf bot Martin die Schokolade Gästen auf einer Dinnerparty an. Es dauerte nicht lange, bis einem der Dinnergäste sehr unwohl wurde. Schnell identifizierte der herbeigerufene Arzt die Schokolade als Ursache. Es wurde festgestellt, dass jede der Pralinen ein kleines Loch im Boden hatte. In einem Labor zeigte sich, dass die Füllung Arsen enthielt. Die Konzentration war stark. Hätte eine Person mehr als zwei Pralinen gegessen, wäre sie getötet worden. Doch da die Polizei nicht herausfinden konnte, wer die Pralinen geschickt hatte, wurden die Ermittlungen eingestellt. Kurz darauf stellte Anwalt Martin eine Veränderung in Herbert Armstrongs Verhalten fest. Obwohl dieser Martin immer noch Geld schuldete, erschien er plötzlich regelmäßig in der Kanzlei seines Konkurrenten. Immer wieder wollte er sich mit Martin zum Lunch oder Afternoon-Tee verabreden. Auch Mrs. Martin bedrängte er. Nach 3 Monaten gab Martin endlich nach und besuchte Herbert Armstrong zum Mittagessen in dessen Haus. Herbert bewirtete seinen Rivalen großzügig. Im Salon tischte er alle Sorten von Sandwiches und Süßigkeiten auf. Die 500 Pfund Schulden wurden nicht erwähnt. Dann nahm Herbert einen Scone vom Teetisch und reichte ihn Martin freundlich. Der Scone war noch warm, mit geschmolzener Butter und Cream. Martin genoss ihn und aß noch einen. Dazu mehrere Tassen Tee. Nach angeregter Unterhaltung kehrte Oswald Martin wieder nach Hause zurück, rechtzeitig zum Abendessen mit seiner Frau.
Later that evening, Oswald Martin fell ill, with his symptoms growing worse over the course of the night. The next day, his wife called.
Kurz darauf fühlte er sich krank. Nachts verschlimmerten sich die Symptome noch. Am nächsten Tag holte seine Frau Dr. Hinks, denselben Arzt, der auch Catherine Armstrong behandelt hatte. Er war es auch, der kürzlich zur Party mit der Schokoladenvergiftung geholt worden war. Da Mrs. Martin nach ihrem Abendessen nicht krank geworden war, vermutete Dr. Hinks, es musste etwas gewesen sein, das ihr Mann bei Herbert Armstrong gegessen hatte. Er behandelte Martin und schickte Proben von ihm nach London. Das Ergebnis? Sie enthielten große Mengen von Arsen.
Sure enough, it contained extremely high levels of arsenic. Oswald had stabilized, but the bigger problem was the apparent link between the mysterious illnesses and death.
Martin Oswald ging es wieder gut, aber der Zusammenhang von Arsen mit kurz aufeinander erfolgten Vergiftungen war nun klar. Jetzt erkannte auch die Polizei die Verbindungen zwischen der Schokolade, Catherines Tod und dem Anschlag auf Martin. Schnell identifizierte Scotland Yard Herbert Armstrong als mögliches Bindeglied zwischen diesen Fällen.
And it was well known that he regularly ordered arsenic in order to control the weeds at Mayfield House.
Wow, das hieß ja wohl Gefängnis, oder? Sowas ging ja damals schnell.
Nein, kein Gefängnis. Stattdessen entwickelte die Polizei einen geheimen Plan. Wir haben ja hier schon öfter darüber berichtet, dass Scotland Yard sich immer wieder ausgefallene Ermittlungsmethoden ausdachte, um einen Verdächtigen nicht zu früh hellhörig werden zu lassen.
Stimmt, wie im berühmten Fall Dr. Crippen, über den wir auch berichtet haben.
Im Fall Armstrong weiß man, dass der Verdächtige ein angesehener Bürger in Hay ist. Jede verdeckte Ermittlung wäre ihm also sofort zu Ohren gekommen. Also beschließt Scotland Yard, nur nachts in die Stadt zu kommen und mögliche Zeugen unter größter Geheimhaltung zu befragen. Morgens waren die Detectives dann wieder verschwunden.
Wie genial! Und das funktionierte?
Ja, es war eine effiziente Methode. Die Schlinge der Beweise zog sich zu, vor allem wegen Herberts nachgewiesenem Besitz von Arsen. Am Neujahrsabend 1921 wurde Herbert Rose Armstrong in seiner Kanzlei festgenommen. Die Anklage lautete Mordversuch an seinem Konkurrenten Oswald Martin sowie der Verdacht der Tötung von Catherine Armstrong.
Once in custody, Catherine's body was exhumed and testing of her remains.
Nachdem er in Haft war, wurde Catherines Leiche exhumiert. In ihren Überresten fand man eine tödliche Dosis Arsen. Nun kam auch der Mord an ihr zu Herberts Anklagepunkten. Er bestand weiterhin auf seiner Unschuld. Sein Auftreten war so selbstbewusst, dass viele in der Stadt die Inhaftierung für falsch hielten. Viele Freunde glaubten, dass er hereingelegt worden war und zeigten mit dem Finger auf seinen Rivalen Oswald Martin. Armstrongs Prozess begann am 3. April 1922. Er kannte den Gerichtssaal gut, auch den Richter, und duzte sich mit den Anwälten der Anklage. Seine Aussagen machte er souverän, Oft lächelte er dabei. Er behauptete, dass Kitty unter Depressionen und Selbstmordgedanken gelitten und das Arsen selbst genommen hatte. Der Ankläger entgegnete, dass sie ja in ihren letzten Wochen sogar zu schwach gewesen sei, ihr Bett zu verlassen. Und dass sie bekanntlich an ihrem Ende gefragt hatte, ob sie nun sterben müsse. Sie habe doch noch so viel mit ihrem Leben vor, was ja bewies, dass sie keinerlei Absicht gehabt hatte, sich das Leben zu nehmen. Auch die Frau, mit der Herbert in Christchurch eine Affäre hatte, wurde vernommen. Sie sagte aus, Mr. Armstrong und sie hätten sich ein paar Wochen nach dem Tod seiner Frau in London getroffen und dort sogar über Heirat gesprochen.
The woman who Herbert had had an affair with in Christchurch, who said that she and Mr. Armstrong had met in London several weeks after his wife's death, where he mentioned the prospect of marriage.
Wie lief der Prozess denn ab? Der muss ja ungeheures Aufsehen erregt haben.
Es wurde ein Sensationsprozess. Wir haben ja schon gehört, wie selbstbewusst Herbert Armstrong im Gerichtssaal auftrat. Allerdings hatte er zwei Männer vor sich, die von Natur aus kein Erbarmen kannten. Den Richter Charles Darling und den Ankläger Sir Ernest Pollock. Andererseits gab es auch Unterstützerbriefe für den Angeklagten aus seiner Stadt Hay, in denen er zum Märtyrer stilisiert wurde. Ständig rannten Gerichtsreporter aus dem Saal, um ihren Zeitungen jede neue Erkenntnis zu melden.
Und gab es denn neue Erkenntnisse?
Herbert Armstrong hatte Scotland Yard ein Testament von Catherine vorgelegt, das erst 1920, kurz vor ihrem Tod, aufgesetzt worden war, und indem sie, im Gegensatz zum Testament von 1917, nicht ihre Kinder, sondern ihren Mann als Alleinerben einsetzte.
Und das war echt?
Es war gefälscht. Gutachten belegten, dass Kittys Unterschrift auf dem Dokument nachgemacht worden war. Ein weiterer Minuspunkt für den Angeklagten. Andererseits beteuerte Armstrong, wie wir gehört haben, immer wieder seine Unschuld. Wie intensiv die Debatte über seine Schuld oder Unschuld in Großbritannien gewirkt hat, beweist übrigens ein Roman der berühmten Autorin Dorothy Sayers. Ihr Arsen-Krimi Starkes Gift war nämlich vom Armstrong-Fall inspiriert.
Na, jetzt bin ich gespannt. Wie ging denn der Prozess nun aus?
Erinnerst du dich an meinen Anfangssatz vom Hanging Judge? Das ist die Antwort.
On the 13th of April 1922, the jury returned its findings.
Am 13. August 1922 kehrten die Geschworenen mit ihrem Urteil in den Gerichtssaal zurück. Schuldig in allen Anklagepunkten. Herbert Rose Armstrong wurde zum Tod durch Erhängen verurteilt. Seine Einsprüche wurden zurückgewiesen. Am 31. Mai 1922 führte man ihn im Gefängnis Gloucester von seiner Zelle zum Galgen. Bis zum Ende bekräftigte er seine Unschuld und schlug ein Angebot aus, für 5000 Pfund seine Schuld anzugestehen. Laut seinem Henker waren seine letzten Worte: Kitty, ich komme zu dir. Er blieb der einzige Anwalt in Großbritanniens Geschichte, der des Mordes angeklagt und dafür gehängt worden war. 1972 wurde die Kanzlei, in der Herbert gearbeitet hatte, von Martin Beals übernommen, der auch in Armstrongs altes Haus zog. In den 1990er Jahren begann Beals den Fall noch einmal zu untersuchen. Er veröffentlichte ein Buch, in dem er behauptete, Armstrong sei in Wirklichkeit unschuldig gewesen und von einem eifersüchtigen Rivalen reingelegt worden.
Wrote a book where he posits the notion that Armstrong was in fact innocent and may have been framed by a jealous rival.
Was für ein Schicksal. Und einmal mehr war das berühmte Arsen im Spiel, das ja auch Agatha Christie so geliebt hat.
Oh ja, in fast der Hälfte ihrer 85 Krimis spielt Gift eine Rolle. Auch Arsen.
Mein Lieblingskommentar von Agatha Christie lautet: Gebt mir eine anständige Flasche Gift und ich werde das perfekte Verbrechen konstruieren. Gift hat nicht die Grobheit der Revolverkugel oder der stumpfen Waffe. Zitat Ende.
Tja. Das wird sich Herbert Rose Armstrong auch gesagt haben, als er seinen Giftmord beging. Wenn er ihn beging. Aber ob die heutige Vermutung, er könnte vielleicht doch unschuldig gewesen sein, eine seriöse Grundlage hat, das weiß nur der Himmel.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.